steigt man bei Barrierefreiheit ein? Es gibt eine Seite, die heißt Quick Reference. Die ist relativ gut strukturiert. Ein Kollege von mir zum Beispiel hat irgendwie so eine Periodentabelle gemacht aus den WCAG. Wenn man reinzoomt, dass die Seite dann noch benutzbar ist. Das heißt, keine horizontalen und vertikalen Scrollbalken. So generell, wenn man jetzt einfach zu ChatGPT hingeht und den was fragt, wird er einem auch was erzählen dazu. Aber wie das halt so ist, zur Kenntnis nehmen, aber nicht alles glauben.
Revision 646.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, den Veranstaltern des Head in the Cloud Summits. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt Mittwald ja mittlerweile als den Hoster von Nerds für Nerds. Aber Mittwald macht noch mehr, als nur auf Server aufzupassen. So findet am 13. Juni 2025 auf dem Mittwald Campus in Espelkamp der Head in the Cloud Summit statt. Auf dem geht's um Cloud und DevOps, es geht um Tech-Themen allgemein und ganz generell um kreative Vibes. Alle Infos findet ihr auf mittwald.de/HITC. Hinter diesem Link findet ihr die Ticketbuchung, den Newsletter, den noch offenen Call for Papers und Videos des letzten Summits. Das heißt, ihr könnt euch direkt einen Eindruck davon machen, was auf dem letzten Summit-Speaker von zum Beispiel dem Typo3-Projekt und vom FC St. Pauli zu berichten hatten. Ihr seht also, wenn ihr Nerds seid, denen Kreativität, Tech, Cloud und DevOps am Herzen liegen, dann ist euch der Head in the Cloud Summit wie auf den Leib geschneidert. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt, also nichts wie auf zu mittwald.de/HITC. Den Link findet ihr auch, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Wir sind heute zu dritt aus dem Team. Hätten wir da den Hans.
Hallo.
Hallo Hans, ich bin der Shep. Und das bedeutet, wir haben wieder eine Gästin dabei, und zwar die Anna Meyer. Hallo.
Hallo.
Anna, erzähl doch mal, wer bist du?
Ja, also ich bin Anna. Ich bin Web-Developer, schon so ein paar Jährchen. Und ich bin heute hier, um über Barrierefreiheit zu reden. Und zwar über automatisiertes Testen.
Cool. Ja, wir machen ja so eine quasi eine ganze Reihe an Themen rund um Barrierefreiheit. Und Testing fehlt uns da noch auf unserer Bucketlist. Und deswegen freuen wir uns sehr darüber. Und wir haben auch ein paar coole Themenkomplexe dabei. Oder du, besser gesagt. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Ja, bevor wir richtig reinstarten, du machst das auch sonst, glaube ich, in deinem beruflichen Alltag relativ viel, dass du dich mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigst, ne?
Ja, genau. Also ich bin IT-Consultant und das Projekt gibt es nicht immer her, dass man Barrierefreiheit dort macht, aber ich informiere mich immer, ich treibe das Thema weiter, ich halte Vorträge und schreibe Blogartikel, also ist eigentlich schon ein Thema, mit dem ich mich ständig beschäftige.
Ja, und jetzt gerade natürlich auch im Rahmen des neuen Gesetzes, was jetzt ansteht. Wir haben da ja gerade die Folge auch zu aufgenommen. Natürlich ein Thema, was in aller Munde ist. Und gerade uns Entwicklerinnen und Entwickler treibt natürlich viel um, wenn wir irgendwie Code schreiben. Wie kriegen wir das Ganze denn eigentlich gut getestet? Und bei Barrierefreiheit war für mich, als ich das zum ersten Mal las oder hörte, so, stimmt, man könnte das ja auch automatisiert testen. Kann man das überhaupt automatisiert testen? Vielleicht eine Frage, wo du was zu sagen kannst.
Ja, also ich würde sagen, man kann auf jeden Fall einen Teil automatisiert testen. Das Problem ist halt, es ist einfach ein komplexes Thema, weil es geht ja um Nutzer und die haben einfach verschiedene Anforderungen, verschiedene Einschränkungen. Und das ist ja alles in den WCAG zusammengefasst. Also ich hoffe, die WCAG sind den Leuten bekannt.
Vielleicht nochmal kurzer Refresh, worum geht's da genau?
Genau, das sind die Web Content Accessibility Guidelines und das sind quasi die Standards, wenn es um Barrierefreiheit geht. Also wenn man irgendwas barrierefrei machen möchte im Web oder in der digitalen Welt, schaut man sich die WCAG an und da sind so Kriterien drin, die dann sagen, der Text muss den und den Kontrast haben, Bilder müssen beschrieben werden und so weiter. Und das klingt auf den ersten ja, es klingt dann irgendwie schon einfach so am Anfang, so, ja, Bilder beschreiben, kein Problem. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel mal dieses Kriterium anguckt, da steht jetzt nichts nur was von Bildern, sondern auch von Captures, von Videos. Und dann sind die Bilder noch unterteilt in dekorative Bilder und nicht dekorative Bilder. Und je nachdem muss die Beschreibung halt anders sein. Dann gibt es noch Charts. Also das, wenn man sich das, wenn man da so ein bisschen reinguckt, dann merkt man halt, okay, das ist schon relativ komplex. Und das ist, gilt eigentlich für alle diese Kriterien, die da drin sind in der BCAG. Da, das ist nicht so check hier, wenn ich das mache, dann habe ich es erfüllt, sondern es hängt auch sehr viel vom Kontext ab. Und ja, deswegen ist es leider nicht so einfach, Barrierefreiheit zu testen.
Ja, und das ist halt, denke ich, auch mal wahrscheinlich ein Painpoint, den viele Menschen haben, dass man halt überhaupt gar nicht weiß, wo kann man denn überhaupt irgendwas machen und wie mache ich das dann vor allem auch?
Ja.
Wo steigt man da am besten ein?
Das ist eine gute Frage. Wo steigt man bei Barrierefreiheit ein? Also man sollte sich schon mal die WCAG angucken. Da muss man sich, also es gibt eine Seite, die heißt Quick Reference. Wenn man die sich ansieht, dann sieht die nicht so quick aus, aber die ist relativ gut strukturiert. Aber es gibt so verschiedene Eintrittspunkte. Also es gibt, ein Kollege von mir zum Beispiel hat irgendwie so eine Periodentabelle gemacht aus den WCAG. Dann habe ich schon mal gesehen, es gibt so ein U-Bahn-Diagramm von den WCAG. Also das ist dann auch, je nachdem, was für ein Lerntyp der Mann da ist, kann man da auch seinen individuellen Einstiegspunkt finden, weil natürlich, also das ist einfach so ein Blob an Informationen, die irgendwie aufzubereiten, das ist schwierig. Ich wollte aber nachher noch ein Tool vorstellen, in dem man vielleicht ganz gut in das Testen einsteigen kann. Ja, können wir vielleicht dann nachher nochmal drüber reden.
Genau, ums Testen soll es ja heute auch generell gehen, idealerweise so viel automatisiert wie möglich, auch wenn das natürlich nicht überall geht, aber genau, wir wollen uns vielleicht irgendwie angucken oder von dir erzählen lassen, was denn geht. Also und da geht ja dann doch einiges, was dann eben immer sozusagen mit einer Pinch of Salt natürlich genossen werden muss. Also so, dass einfach noch nicht die Man ist noch nicht fertig mit Barrierefreiheit, wenn die Tools alle irgendwie grünes Licht geben. Genau, aber es ist auf jeden Fall eine gute Basis, sage ich mal, von der aus man dann eben weitermachen kann. Was sind die Tools, die man am schnellsten an den Start bekommt? Also wo ist da sozusagen der Einstiegsbereich?
Jetzt fürs manuelle Testen oder für das automatisierte Testen?
Ja, also vielleicht auch fürs manuelle Testen, weil einem natürlich vielleicht Tools, also man stößt das wahrscheinlich manuell an, aber dann gibt's ja Tools, die dann loslaufen und einem trotzdem viel Arbeit abnehmen, die man sonst händisch machen müsste. Das würde ich jetzt vielleicht auch als automatisierten Test in einer gewissen Art und Weise sehen, oder?
Ja, schade, dass man das nicht sieht, aber ich habe hier in meinem Browser so diese Leiste mit den Extensions, die ist super lang. Mhm. Da sind so ganz viele Tools drin. Und je nachdem, was ich testen möchte, benutze ich halt ein anderes. Es gibt halt so Tools, die so generell, so die eierlegende Wollmilchsau sind. Zum Beispiel Wave von WebAIM. Der kann automatisiert Probleme finden. Der hat einen Contrast-Checker drin. Der hat einen Tab-Reihenfolgen-Checker drin und alles Mögliche. Genau, und da gibt es dann so spezialisierte Tools. Zum Beispiel habe ich ein Tool, das zeigt mir einfach nur die Überschriftenstruktur an, oder ein Tool, mit dem mache ich einfach die Farbe weg. Je nachdem, was ich halt testen will. Und dann habe ich tatsächlich auch noch so Bookmarklets. Weiß nicht, ob das hier das kennt. Das ist einfach so ein kleines Stück JavaScript. Das kann man einfach abspeichern wie so ein Lesezeichen. Und dann habe ich zum Beispiel ein Bookmarklet, das mir den Zeilenabstand vergrößert. Ich habe ein anderes Bookmarklet, das nimmt die ganzen Bilder weg und zeigt mir die Beschreibungen an, und dann, so nach und nach habe ich die aufgesammelt. Mhm. Genau, aber als Einstiegspunkt finde ich tatsächlich sehr gut Accessibility Insights. Das würde ich auch gerne noch verlinken. Ich glaube, da gibt es dann später Links, ne?
Ja, genau, machen wir auf jeden Fall.
Genau, das hat so automatisierte Checks drin. Aber dann hat man wenn man die durchgeführt hat, hat man so eine ganz lange Liste, und das Tool führt einen quasi durch das manuelle Testen durch. Ah, ja. Und Also da, eigentlich ist die Idee von dem Tool, dass man damit so seine Webseite quasi analysieren kann und am Ende so einen Report erstellen kann, was hat man für Probleme. Ich finde, das ist aber ein super Tool, um dann auch zu lernen, wie testet man überhaupt auf Barrierefreiheit, was muss ich alles beachten. Das sind, glaube ich, so 25 Punkte. Das erste ist automatisiert, der Rest ist dann manuell. Und das Tool hat, zum Teil gibt es da so Hilf-Tools drin. Oder es sagt, mach jetzt das und das in deinen Einstellungen und dann guck hier. Alles so mit Hintergrundinfo und das ist halt sehr praktisch.
Ist das dann auch ein Browser-Plugin?
Ja, genau. Das ist ein Browser-Plugin für Chrome und für Edge. Mhm.
Ja. Okay. Und das mit der Überschriftenstruktur, ist das hier die Web-Developer-Toolbar oder was du da benutzt?
Das ist tatsächlich ein Bookmarklet.
Ah ja, okay.
Es gibt Accessibility Bookmarklets. Wenn man danach googelt, da gibt es ganz viele, wo man einfach so kleine Sachen machen kann.
Ja.
Das heißt ja, aber man muss sich erstmal tatsächlich jetzt, auch wenn man anfangen möchte, das Accessibility im Testing ernst zu nehmen, sich auch erstmal ganz stark mit der Materie auseinandersetzen, was bedeutet das denn, das zu testen? Ne? Also man erweitert jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, das bisherige Toolset, was man hat, in den Developer-Tools guckt man mal rein und lässt Lighthouse da drüber laufen und dann wird das schon irgendwie passen oder so. Sondern es gibt halt dediziert wirklich, wie du schon sagst, Bookmarklets und vor allem auch Extensions und man muss sich vor allem in die Materie sehr stark eindenken, um das dann abzutesten, was ist eigentlich so ein Status Quo oder wenn ich ein neues Feature eingebaut habe, was ist eigentlich jetzt, was hat sich verändert zu dem, was ich vorher auf meiner Webseite hatte oder so.
Ja gut, ich meine, diese Tools, die sind halt, ich mache halt so Komplett-Test von der Sache, ne? Aber wenn du jetzt hingehst und baust als Entwickler ein neues Feature, dann ist das ja überschaubar. Da musst du ja jetzt nicht, keine Ahnung, du hast jetzt hier ein Icon eingefügt, da musst du ja keine Keyboard-Navigation testen oder sowas, ne, an der Stelle, sondern einfach nur, dass das Ding einen vernünftigen Namen hat und so weiter. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ja, am Anfang wirkt das vielleicht wirklich so unüberschaubar, aber wenn man einfach mit kleinen Schritten anfängt, und mit kleinen Features anfängt, dass man sich so nach und nach einfach so das aufbaut, weil ja, sich das alles drauf zu schaufeln, das ist halt schon sehr viel. Und dann braucht man die Hälfte davon erstmal nicht, dann vergisst man das wieder, also ja.
Ja, okay. Also dein Tipp wäre aber trotzdem einfach erstmal jetzt so, um in das manuelle Testing reinzukommen und auch mal zu verstehen, wie worauf muss ich überhaupt achten beim Testing? Worauf muss ich überhaupt bei Accessibility alles achten? Einfach mal diese automatisierten Tools, also halbautomatisierten manuellen Tools zu verwenden, sage ich jetzt mal eher. Und dann ist es ja aber auch so, dass du sagst, es ist ganz viel abhängig vom Kontext.
Ja.
Und das ist ja wahrscheinlich, stelle ich mir schwierig vor, dass die Tools das auch schon, also dass die Tools das hinbekommen, oder?
Ja, das kommen die halt nicht. Also das ist halt, wenn wir von automatisierten Testtools reden, da reden wir, du hast jetzt schon Lighthouse erwähnt, Accessibility Insights, die benutzen alle unten drunter X. X heißt die Library von DQ. Und da gibt es noch ein paar andere. Also Wave hat auch sein eigenes automatisiertes Testtool. Silktide gibt es auch noch. Also es gibt so ein paar automatisierte Testtools. Und da ist halt, ne, also die Hersteller sagen natürlich, die können ganz viel. Und dann gibt es halt Leute, die testen diese Tools und kommen halt dann zu anderen Ergebnissen. Ja, und der Konsens seit einigen Jahren, so zwischen 20% und 30% der Probleme können diese Tools finden.
Oh, krass, okay.
Und das ist halt, ja.
Das ist das, gut zu wissen, ne? Also, ja. Wenn man so ein Tool halt dann verwendet, schön und gut, aber man findet halt das Gros nicht, wo man ja, sage ich jetzt mal intuitiv, vielleicht eher denken würde, okay, ich verwende so ein Tool, das deckt mir diese 70-80% Pareto-Prinzip mäßig ab und dann 20% sind halt das Manuelle, aber ich habe das meiste schon mal in Anführungsstrichen erschlagen, so.
Ja.
Das ist ja dann schon, das bedeutet aber, also, wie kommt man da raus?
Ja. Ja, verschiedene Wege. Also, ich muss auch mal betonen, ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit an den Punkt kommen, dass wir alles mit Tools machen können. Aber ich denke, man kommt über diese 20-30% definitiv hinaus mit verschiedenen Mitteln, also mit Tests, die man selber schreibt. Und ja, also mal schauen, was die Toolhersteller jetzt so machen. Also zum Beispiel bei X tut sich gerade sehr viel, was AI angeht. Und kann schon sein, dass die Tools dann auch mal langsam was besser werden. Ja, sie sind so ein bisschen stagniert in den letzten Jahren und mit AI wird es vielleicht dann schon eine bessere Abdeckung geben. Aber generell ist halt immer noch das Problem mit dem Kontext, den man einfach braucht.
Du sagtest eben, also man muss seine Tests selber schreiben. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Da gibt es so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, ich baue jetzt ein neues Feature ein. Ein Menü oder so. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ich habe jetzt ein neues Menü gebaut. Und was die Tools halt zum Beispiel jetzt im Moment nicht können, ist die Keyboard-Navigation überprüfen. Das heißt, kann der Nutzer alles erreichen? Habe ich einen Fokus-Outline? Also sieht der Nutzer immer, wo er ist? Und funktioniert das auch so, wie man erwartet? Ja, also wenn ich jetzt irgendwo auf das Menü gehe, dass ich das dann auch öffnen kann mit Enter, mit den Pfeiltasten Dinge auswählen, mit Enter was auswählen. Das sind ja Dinge, die baut man ein für die Keyboard Accessibility. Und die kann man natürlich dann auch einfach mit End-to-End-Test testen. Also mit Playwright zum Beispiel ist es relativ einfach. Da gibt es so eine Keyboard-Property und da kann man einfach sagen, hier, drück die Taste auf dem Keyboard, drück die Taste auf dem Keyboard und kann man quasi einfach so drüber wandern, wie man das auch mit dem Keyboard machen würde. Und eine Strategie wäre dann zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Menü gebaut und ich schreibe jetzt einen Test, wo ich das mit der Maus bediene und einen anderen Test, wo ich das mit dem Keyboard bediene und dasselbe mache. Und dann hat man an der Stelle schon die Keyboard Accessibility jetzt gesichert von diesem Menü. Und ja, wenn man dann halt diese Strategie verfolgt, immer wenn man was Neues baut, dass man halt auch die Keyboard Accessibility berücksichtigt, dann baut man sich so nach und nach einfach an der Stelle ein Sicherheitsnetz auf, was die Keyboard Accessibility angeht. Das wäre so die Strategie.
Das bedeutet eigentlich, man muss sich drüber im Klaren werden, erstmal, wie funktioniert dann auch mal eine andere Navigation, ne, mit Keyboard-Navigation anstatt mit Klicken und dann wirklich End-to-End-Tests, wie man die halt vermeintlicherweise schreibt heutzutage, dann halt das auch entsprechend diese Tests zu erweitern und zu sagen, okay, vielleicht wird meine Testpyramide bald ein bisschen anders aussehen und ich muss halt mehr sozusagen auch in diesen End-to-End-Bereich investieren und zu sagen, okay, ich muss halt wirklich gucken, wie funktioniert die Webseite in der Bedienung, halt mit unterschiedlichen Eingabemethoden und ja, beispielsweise Contrast Ratio abtesten oder wie auch immer und das halt wirklich zu programmieren. Ist ja schon eine ziemliche Aufgabe dann auch, die man da vor sich hat.
Naja, aber du schreibst ja sowieso einen Test, ne? Also idealerweise. Wenn du keine Tests schreibst, ist es natürlich eine Aufgabe, ja. Aber wenn du sowieso schon, du hast den Maustest geschrieben, kannst du gerade darunter einen Keyboard-Test schreiben. Was ist das Problem?
Ja, also genau, also ich, keine Ahnung, ich denke mir jetzt so, wenn man zum Beispiel eine Navigation hat, dann würde ich ja jetzt nicht testen, wenn ich da, also würde ich keinen Test dafür schreiben, ich klicke auf die Schaltfläche und die Navigation in der, also die URL ändert sich oder sowas. Das ist so eine Art, also für mich wäre das sozusagen ein Verhalten, was der Browser eh mitgibt. Ich weiß nicht, was sozusagen der Value wäre davon. Mhm. Allerdings, wenn ich sage, ich tappe dahin und drücke Enter, kann ich genauso argumentieren, in manchen Szenarien ist das vom Browser unterstützt, in anderen vielleicht aber auch nicht, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und da würde es sich für mich dann eher lohnen, oder da hätte es mehr Value, wenn ich das abteste, weil ich damit auch den Check mache, ah ja, Accessibility funktioniert.
Ja, aber du hast ja in dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast mit der Navigation, hättest du ja so ein A-Element, ne? So ein Link. Das ist ja gut, du könntest das auch dir versauen, indem du kein href setzt. Dann funktioniert die Keyboard-Navigation nämlich nicht. Aber normalerweise, wenn du ganz normal deinen Link dahin tust, dann sollte da auch die Keyboard-Navigation automatisch mit funktionieren. Es geht jetzt um so Sachen, weil so ein Menü hast du ja normalerweise selber irgendwie. Ist ein Custom Component, ne? Oder irgendwie so eine Tab-Leiste. ist auch ein Custom Component. Da geht es halt vor allem um Keyboard-Navigation oder halt Formulare ausfüllen. Das ist halt schon wichtig, dass die auch mit dem Keyboard funktionieren. Also ja. Dinge, die du halt, wo du weißt, okay, das ist jetzt kein Default, weil da schreibe ich sowieso Tests für, dann. Ne? Ja. Aber du musst auch nicht unbedingt einen End-to-End-Test schreiben für die Keyboard-Navigation. Du kannst das auch auf der Unit-Test-Ebene tatsächlich machen. Je nachdem, mit welchem Framework du unterwegs bist, ist es leichter oder schwieriger. Also ich habe das mit V-Test mal gemacht. Ja, es geht. Ist nicht so mega, aber es geht.
Wie funktioniert das dann? Also wie machen die das dann?
Ja, da musste man irgendwie so eine zusätzliche Library installieren.
Also ist das ja. Irgendwie, machen die das in diesem JS-DOM vielleicht?
Nee. Genau, das ist im JS-DOM.
Ah ja, okay. Ja, weil ich nämlich gerade überlegt habe, also im Grunde musst du ja schon das in irgendwas drin quasi rendern in einen DOM, damit du das irgendwie abprüfen kannst, ne? Okay, ja.
Ja, aber das machen die Unit-Tests ja sowieso, also.
Ja, machen die das immer?
Ich weiß gar nicht. Ja, schon. Du musst ja das irgendwo ausführen.
Ja. Ja, okay, also ich habe jetzt an Unit-Tests gedacht, wie hier ist eine Funktion, die summiert zwei Zahlen, ich gebe 1 und 3 rein und ist der Return dort 4, so dann müsste ich ja keinen DOM machen.
Nee, dann nicht. Ja. Aber wenn du deine Komponenten testest, dann brauchst du ja irgendeinen Browser.
Ja, nee, hast du recht. Wo wir gerade bei diesen automatisierten Tests sind, genau, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Tool das war, ob das wohl auch Playwright war oder vielleicht eher ein anderes, vielleicht irgendwie Cypress oder so. Da kann man, oder da gibt es ja momentan so diesen Trend zu sagen, dass man, wenn man Selektoren schreibt für Elemente, irgendwie, die man untersuchen möchte, dass man dann eben nicht CSS-Selektoren nimmt oder irgendwie GetElementById oder was weiß ich was, sondern dass man sich auf die, im Prinzip den Accessibility-Tree stützt und Elemente so herausgreift. Und eben, wenn man sie dann nicht herausgreifen kann, man direkt schon weiß, dass man mutmaßlich ein Problem mit seinem Accessibility-Tree hat.
Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Strategie. Wenn man seine Tests so schreibt, dann hat man ja implizit die Semantik mitgetestet. Und dann sichert man, dass sie richtig ist. Genau, was du meinst, ist wahrscheinlich Testing Library.
Ich weil weiß die hat, es gar nicht mehr.
Die hat diverse Selektoren für die semantische Auswahl. Du kannst zum Beispiel sagen, gib mir halt einen Button, gib mir ein Heading.
Ja, es war irgendwie sowas wie Get by Role oder sowas.
Genau, das sind diese Rollen, die semantischen Rollen. Oder kannst auch sagen, Get by Accessible Name. Also, den gibt es ja auch. Im G hat ja auch ein Element Namen, idealerweise. Genau, ja. Und diese Testing Library, die gibt es ja jetzt auch für, kannst du mit V-Test verheiraten, kannst du mit Cypress verheiraten, mit Jest, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob man sie mit Jest verheiraten kann. Aber mit diversen Frameworks kannst du die verheiraten. Und was Playwright hat, die haben tatsächlich so einen spezifischen Selector Get by Role drin in Playwright direkt.
Vielleicht war es auch Playwright, wo ich irgendwie darüber gestolpert bin. Ja.
Ja, genau. Und die haben auch Assertions für Accessible Name, Accessible Description. Und seit neuestem haben die ARIA, also Accessibility Tree Snapshots. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man es gibt ja diese Möglichkeit bei diesen Testing-Frameworks, dass man sagt, ja, erinnere die Komponente, jetzt mach einen Snapshot. Und dann, wenn ich den Test das nächste Mal laufen lasse, soll der Snapshot derselbe sein. Mit dem DOM-Tree. Und das haben die jetzt für den Accessibility-Tree eingebaut in Playwright, ist ganz neu. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert ganz gut. Ich weiß noch nicht so richtig, was der Use-Case ist. Also, wenn du jetzt schon sowieso hingehst und deine Elemente irgendwie anhand ihrer Semantik auswählst, dann ist das vielleicht nicht so nützlich. Wenn du sowieso mit Snapshots arbeitest, wäre das vielleicht eine Option. So, auch mal sagen, hey, das muss jetzt mein Accessibility-Tree sein.
Ja, vielleicht, wenn man irgendwie refactored oder sowas, also so wie man irgendwie Visual Regression Testing vielleicht macht, so ich habe hier was modifiziert, fliegt mir irgendwie an einer anderen Ecke was weg, was ich irgendwie nicht mitbekomme.
Ja.
Vielleicht irgendwie, wenn man eine Komponente hat, die dann wiederum irgendwie woanders eingebunden wird, das dann, und an der fummelt man rum. Und dann geht aber an einer anderen Ecke in einem größeren Konstrukt dann der Tree oder verändert er sich ungewünscht. Ja.
Ja.
Ja, das ist doch cool. Genau, ich weiß jetzt auch nicht konkret, wofür ich es benutzen würde, aber es klingt irgendwie sinnvoll. Ja.
Ja, ich finde es auch super, dass sie das anbieten. Ich stürze mich auf jedes tolle Accessibility-Feature, das irgendwo da ist und lobe das, damit die Leute merken, das ist toll. Toll, dass ihr euch drum kümmert.
Sehr gute Strategie, ja.
Wo ich nochmal interessiert wäre dran, also häufig spricht man ja bei im Kontext Accessibility auch über so Screenreader beispielsweise. Du hast vorhin schon genannt, ne, hast du Bilder korrekt beschrieben und ähnliches. Ist dir irgendwie bekannt, dass man diesen Kontext eines Screenreaders automatisiert testen kann? Kann man das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn?
Ich würde sagen, das macht keinen Sinn. Weil was der Screenreader ja macht, er nimmt den Accessibility Tree und präsentiert er halt auditiv für seine Nutzer. Und das Problem an der Sache ist, je nachdem, auf welchem Betriebssystem du unterwegs bist, je nachdem, auf welchem Browser du unterwegs bist, interpretieren die Sachen manchmal anders, als man erwartet. Kommt auch auf die Einstellung des Screenreaders an. Und deswegen, also ich teste auch mit dem Screenreader, aber wenn der halt nicht das sagt, was ich erwarte, und ich sehe im Accessibility Tree, es ist aber alles da, dann gehe ich in einen anderen Browser und dann ist es da. Ne? Und dann an der Stelle ist dann so, okay, ist vielleicht hier der Screenreader, kann das an der Stelle nicht so machen, wie ich das will. Und deswegen finde ich Screenreader-Testing ist halt so ein bisschen so, okay, wir gucken mal, dass er so ungefähr das macht, was wir erwarten. Und wir schauen, ob es alles da ist, was im Accessibility Tree ist. Aber wenn da irgendwelche Bugs im Zusammenspiel zwischen Betriebssystem, Browser und Screenreader sind, kann ich auch nichts machen. Deswegen, ich weiß, dass viele immer sagen, oh ja, da bei Accessibility muss man den Screenreader testen. Und ich sage immer so, ja, das wäre mein letzter Schritt vom Testen. Ja.
Okay.
Wenn ich erstmal festgestellt habe, die Semantik ist okay und alles dann, ja.
Ah, okay, das ist aber ja ein super Hinweis. Also was ich früher ganz oft, als ich so als jemand, der halt gar nicht so viel Ahnung hatte, als Engineer irgendwie Accessibility getestet habe, habe ich immer erstmal VoiceOver jetzt irgendwie bei Mac aktiviert und dann mal geguckt, wie funktioniert das denn, und dann mal durchgetappt und so. Ja. Und wenn er dann, ja genau, aber das, du sagst eigentlich eher, das macht gar keinen Sinn, das als ersten Test-Case sozusagen zu betrachten, sondern vielleicht eher hinten in der Chain, weil du hast diese Cross-Screenreader-Problematiken, aber vor allem gibt's halt viel bessere Toolings, und ich nehme jetzt vor allem auch mit, halt den Accessibility-Tree zu testen, dass der konsistent ist, dass der funktioniert. Das ist eigentlich das Wichtige. Und da hast du ja eben schon gesagt, das kann man automatisiert tun.
Genau. Und natürlich, also für den Screen-Nutzer ist halt wichtig, man kann es mit dem Keyboard bedienen und die Semantik stimmt im Accessibility Tree. Das sind dann die Voraussetzungen dafür, dass der Screenreader das auslesen kann. Das ist halt das Wichtige bei Screenreader-Testen. Und was du halt gerade gesagt hast, ja, ich tapp da mal so durch, und die Sache ist einfach, so bewegt sich ein Screenreader-User gar nicht. Die haben 1000 Keyboard-Shortcuts, die sind super schnell und springen da hier wild hin und her. Und wenn man halt als Nicht-Screenreader-Nutzer das testet, dann hat man einfach einen komplett anderen Eindruck von der Seite, als wenn man an den Screenreader da drauf geht. Also ich hatte mal so einen Fall, da kamen die Entwickler an und meinten so, ja, hier bitte mal mit dem Screenreader testen, zu dem Screenreader-User. Wir haben das hier auch schön barrierefrei gemacht, und der User ist so in dem Interface unterwegs und dann so, er versteht das überhaupt nicht. Weil die halt nicht, also er hat nicht den Kontext gehabt, den sie haben, weil Screenreader-Nutzer, die springen immer an bestimmte Stellen und sehen dann nicht, was da drüber steht. Also zum Beispiel irgendwie in so einem Formular steht dann hier voll die wichtige Info, aber die sehen die nicht, weil die springen direkt zum Formularfeld hin. Ja. Und dann haben sie natürlich Probleme, das Formularfeld auszufüllen, wenn da nicht die Informationen irgendwie verlinkt sind. Und das ist halt das Wichtige, dass man schaut im Accessibility Tree, wenn ich auf diesem Feld bin, habe ich alle Infos, die ich brauche, um das Feld auszufüllen. Sind die im Accessibility Tree irgendwie verlinkt über entweder, also idealerweise über den Namen. Vielleicht kann man auch mit AWR Described By hier arbeiten. Je nachdem, wie es ist. Und das ist das Wichtige.
Mhm. Das ist eigentlich ein guter Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich über dieses Testen, so, also, keine Ahnung, wir haben gesagt, jetzt 20% oder 30% kriegen wir vielleicht mit den automatisierten Tools. Jetzt legst du nochmal ordentlich viel drauf und du schaffst es vielleicht auf 70-80% mit deiner eigenen Handautomatisierung und den manuellen Tests sozusagen nachzuarbeiten. Aber du bist ja dann trotzdem noch nicht an dem Status, dass man vielleicht sagen kann, okay, jetzt matcht das auch die Erwartung, weil die kriegt man vielleicht nur durch reale Benutzerinnen und Benutzer. Das heißt aber, ich würde da ja raus jetzt ziehen, das sollte man in jedem Fall machen, dass man Leute mit einbezieht, die beispielsweise einen Screenreader oder ähnliches tagtäglich benutzen.
Genau, also User-Tests sind schon sehr wichtig. Ist klar, die brauchen sehr viele Ressourcen und so, aber man sollte schon mal den Aufwand investieren, weil da kommen dann auch richtig neue Erkenntnisse teilweise um die Ecke.
Wie kommt man denn da dran? Also ich weiß nicht, jeder kann jetzt vielleicht mal in seinem Bekanntenkreis mal nachfragen, gibt es hier eventuell Menschen, die eine Einschränkung haben, welcher Natur auch immer?
Es gibt Agenturen dafür.
Okay.
Tatsächlich. Also ich meine, es gibt ja für User-Tests sowieso alle möglichen Angebote und da gibt es auch Agenturen, die das anbieten.
Mhm. Das heißt, mit denen, die kann man dann irgendwie online finden oder so und dann.
Ja.
Okay. Ich habe immer Erfahrung gemacht, teilweise so gibt's ja so größere oder manuelle Testingbuden, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, ich ohne denen zu nahe treten zu wollen, oder so ein Test.io oder hier Appmatics oder wie sie alle heißen, die so manuelle Tests so auf einer größeren Skala abfahren können mit 50, 100 Testern oder so. Ich glaube, in dem Kontext kann es auch sein, dass man da eventuell auch Accessibility-Testerinnen und Tester findet, die sich darauf spezialisiert haben, entweder selbst betroffen sind oder halt sich sehr gut in dem Thema auskennen.
Ja, also idealerweise hast du dann Leute, die auch selbst betroffen sind, die auch assistive Tools nutzen und so weiter. Weil die das, also ich benutze den Screenreader halt häufig, aber ich bin sehr weit davon entfernt, den zu benutzen wie ein richtiger Screenreader-User. Mhm. Und Screenreader-User benutzt den täglich. Der kann ja viele ja sagen, ob das stimmt, ob der hiermit klarkommt oder nicht, als ich.
Ja. Ja, in jedem Fall. Also das heißt, da muss man sich dann einfach sehr, sehr klar drauf fokussieren und die Leute, also auch gucken, dass die Leute halt die richtigen Leute sind, sozusagen, die man als User oder für den User-Test heranzieht.
Ja.
Ja. Wir hatten ja vorhin deine selbstgeschriebenen Tests für die Keyboard-Navigation gesprochen, die du mit Playwright schreibst. Was ich mich da gefragt habe, ist, kannst du auch irgendwie testen, ein Fokus-Outline und sowas alles dann da ist? Geht das auch damit? Also so irgendwelche grafischen Sachen abtesten?
Ja, tatsächlich. Ich muss mal gerade Werbung machen. Ich habe so ein GitHub-Repo. Das kann man auch später verlinken. Da habe ich alles Mögliche drin, auch genau das. Dass man den Fokus-Outline testet, ist relativ einfach. Ich weiß nicht, ob du das immer machen willst, ne? Aber du musst ja einfach nur den Computed Style von dem Element abgreifen und schauen, ist das der richtige, ne? Wenn ich das fokussiert habe, hat das das, also diese Outline.
Mhm.
Genau. Ich weiß nicht, ob das immer Sinn macht. Vielleicht macht das mal in isolierten Fällen Sinn.
Ja.
Weil normalerweise hast du ja dann vielleicht einmal gesagt, alle meine Buttons haben die und die Fokus-Outline. Da brauche ich jetzt nicht jeden einzelnen Button durchzutesten, dass er die auch kriegt. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Karte habe oder sowas, wo man vielleicht sagt, okay, der hat den und den speziellen Fokus-Style, dann wäre das vielleicht ganz, ganz nett, das auch zu testen.
Ja.
Da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel in diesem Repo.
Okay, ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Du hast das ja auch schon hier in unsere Shownotes reingepackt. Genau, gibt's noch irgendwie, also für so Farbkontraste, da gibt's ja dann, das muss man ja nicht in Playwright unbedingt machen, ne? Da gibt's ja dann, das machen ja so Tools wie eben das Wave-Tool, was du genannt hast, oder X, die spucken das ja in der Regel aus, also wenn es jetzt nicht irgendwie, also wenn es wirklich, die sind halt recht primitiv, die gucken halt Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe. und matcht das dann die Kontrastkriterien, die ja irgendwie auch unterschiedlich sind, so je nach Schriftgröße und ist es fett oder nicht, glaube ich.
Ja. Ne, das. Genau, aber was die halt nicht können, ist, wenn ein Bild hinter dem Text liegt, und was die auch oft nicht können, Icons haben auch Kontrastanforderungen. Mhm. Und das können die Tools meistens nicht erkennen. Also wenn man so ein SVG hat, dann muss das auch irgendwie so einen Kontrast von 3:1 haben, vom Vordergrund zum Hintergrund. Und das übersehen die Tools meistens. Ja, also theoretisch kann man das auch mit End-to-End-Tests abdecken. Mhm. Und ich sage jetzt hier explizit End-to-End-Tests, weil diese ganzen Sachen, wie ist irgendwas gerendert, das kann man in JSDOM zum Beispiel nicht machen. Also das kannst du nicht auf dem Unit-Test-Level machen, außer du machst auf dem Unit-Test-Level irgendwie einen richtigen Chromium oder so auf. Weil der JSDOM, der muss ja nichts rendern, der ist ja ein Headless-Browser und deswegen hat er diese Features gar nicht implementiert.
Ja, genau, ja. Aber du sagst, das geht mit Playwright, sowas, so Kontrastverhältnisse zu testen.
Ja, weil du, also es geht ja generell mit dem DOM, ne? Also die DOM-Elemente haben ja bestimmte Eigenschaften, die kannst du auslesen und dann kannst du, der Algorithmus ist auch ziemlich straightforward. Aber wie gesagt, die Tools können das eigentlich machen, bis auf diese Ausnahmen.
Ja. Was ist mit, also der Erik Eggert hatte mal irgendwann vor vielleicht irgendwie 2 Monaten was geblockt über Inputfelder, die sich auch sozusagen scharf abgrenzen sollen zu der Umgebung, also wahlweise durch eben eine kontrastierende Hintergrundfarbe oder durch einen Border, so der quasi die Begrenzung des Feldes dann klar macht. Sind das auch so Sachen, die diese Wave und Co. können? Oder wäre das auch was, wo du sagen würdest, nee, da müsste man auch Playwright für anwerfen? Oder das, JSDOM?
Ja, ich glaube schon. Ja, weil diese Tools gehen halt eher auf Text.
Okay. Mhm.
Ja.
Gibt's sonst noch irgendwelche Dinge, die du mit Playwright irgendwie abtestest? Also wo du Tests für schreibst, die du möglicherweise nur im End-to-End-Kontext oder in einem Browser sozusagen herausfinden kannst?
Ja, also wenn man irgendwelche Layout-Sachen überprüfen will, zum Beispiel gibt es eine Anforderung für, wenn man reinzoomt auf ein bestimmtes Niveau, dass die Seite dann noch benutzbar ist. Das heißt, keine horizontalen und vertikalen Scrollbalken, außer in Ausnahmefällen.
Genau, also entweder oder, ne?
Ja, genau.
Ja.
Außer man hat irgendwie eine Tabelle, die lang ist, dann ist das so. Aber was halt auch oft passiert ist, dass sich dann die Elemente ineinander schieben, übereinander schieben, irgendwas verschwindet. Und das kann man auch relativ gut abtesten mit sowohl Playwright als auch Cypress. In Playwright gibt es tatsächlich sogar eine Funktion. Ich will gerade gucken, wie die heißt.
Da kann man dann den Zoom-Faktor einstellen oder was?
Naja, du kannst einfach, indem du das HTML manipulierst, kannst du den Zoom-Faktor einstellen.
Mhm.
Dann gibt es ein, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber es gibt eine Funktion in Playwright, die dann sagt, okay, ist das Ding in Viewport? Mhm. Und zwar komplett. Das kannst du benutzen. Und dann ist es auch relativ einfach, um zu schauen, ist das Element größer als der Platz, den ich habe? Da kann man einfach so ein paar Eigenschaften abfragen und vergleichen und dann ist das
So Get-Client, Bounding, Rect und so Zeugs wahrscheinlich, oder?
Genau, ich hatte mit Scroll-Height und Client-Height und gearbeitet, aber man kann auch mit dem Bounding, Rect, Rangle das machen, genau. Ja, aber das ist alles tatsächlich, muss man sich anschauen, was haben diese HTML-Elemente für Eigenschaften, was kann ich abfragen und dann ist es relativ einfach, das zu schreiben. Und wenn man es einmal hat, dann hat man die Funktion und kann man es einfach verwenden.
Und, ja, cool.
Ja. Und dann kann man einfach seinen Test, in seinem Test mal die Schriftgröße vergrößern zum Beispiel und dann schauen, dass das alles noch da ist und so weiter. Das sind natürlich so Spezialfälle. Ne? Also wenn ich halt weiß, okay, in dem Interface mussten die Dinge in so einer Box sein und das muss da irgendwie reinpassen, auch unter verschiedenen Bedingungen, dann macht das Sinn, das zu testen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht für jedes Feature. wahrscheinlich eher nicht.
Ja, aber grundsätzlich hört sich das doch nach einer gewissen Allgemeingültigkeit an, oder? Dass man, wenn man so einen Zoom-Faktor hat, dass die Dinge dann immer noch irgendwie in Viewport reinpassen.
Genau.
Ja. Okay. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man Dinge abtestet, wenn sie schon gebaut sind. Gibt es auch irgendwelche Hilfsmittel, die man beim Bauen nutzen kann, die einen davon abhalten, überhaupt erst Mist zu programmieren, den man dann später entdecken muss mit solchen Tests? Also hast du da Empfehlungen?
Also Linter auf jeden Fall verwenden. Es gibt für ESLint, je nachdem, was man für ein Framework benutzt, gibt es so Libraries für Accessibility. Die sagen dir dann, hey, du hast hier dieses Attribut vergessen oder das hier kann nicht funktionieren, da fehlt irgendwie Keyboard-Navigation. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auf die Idee kommt, ich habe einen Diff und mache ein Click-Event drauf, dann sagt der Linter, nicht so cool. Ja, das hilft einem schon an der Stelle.
Also wenn man einen klassischen Button bauen will in React zum Beispiel.
Ja, sollte man Button verwenden, bitte.
Ja, hier ist ja immer so der Running Gag.
Ja, du sagst Running Gag. Ich sehe das so oft falsch.
Echt? Oh Mann, schade. Ja, also ich dachte, das wäre schon so Running Gag-mäßig, dass das einfach keiner mehr macht. Oder
leider nicht.
Nicht mehr so viele. Nein. Okay. Schade. Okay. Genau, sonst noch irgendwas? Also gibt es irgendwie, hast du Erfahrung irgendwie, was irgendwelche, genau, wir sprechen eh gleich nochmal über AI-Unterstützung. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall. Oder vielleicht läuten wir diesen Themenkomplex ein, indem ich jetzt quasi frage, gibt es irgendwelche AI-Assisted Coding-Tools, die da irgendwie gut sind drin in ein Abhalten von Barrieren einbauen in Code?
Also so grundsätzlich, in der AI-Welt kommt ja jeden Tag ein neues Tool. Da gibt es einige, die sagen, ja, wir helfen dir mit Accessibility. Also so generell, wenn man jetzt einfach so zu ChatGPT hingeht und den was fragt, wird er einem auch was erzählen dazu. Aber wie das halt so ist bei ChatGPT, muss man das so ein bisschen, als zur Kenntnis nehmen, aber nicht alles glauben. Zum Beispiel hat er mir mal gesagt, ich soll ja die Focus Styles mit dem Screenreader testen. Ja.
Okay.
Genau. Aber so generell, das große Problem von diesen Tools ist einfach der fehlende Kontext. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bildbeschreibungen nimmt, du kannst natürlich mit der AI wunderbar ein Bild beschreiben. Das ist aber nicht unbedingt das, was du haben willst auf deiner Webseite. Weil es kommt ja darauf an, in welchem Kontext du das Bild verwendest.
Auch heute kam, heute Morgen auf Mastodon gab es so ein Beispiel, auch wieder vom Erik Eggert, wo es um so ein Schild an der Wand ging, das jemand da hingehängt hatte. Und da ging es irgendwie darum, dass man irgendwelche Fenster oder Türen nur manuell schließen könne. Und derjenige hat halt, weiß ich nicht warum, aber eben anstatt manuell immer manuell den Namen reingeschrieben. Und Erik hatte dann eben das Ganze von einem AI-Tool beschreiben lassen. Und das hat halt einfach das, was an diesem Text interessant war, komplett übergangen.
Ja.
So.
Ja.
Genau, ich muss ja generell sagen, ich finde das schon in der Regel ziemlich cool, was da so rauskommt. Bin da schon sehr begeistert, denke mir auch immer so, wenn ich mich jetzt da hingesetzt hätte, weil meistens mache ich das ja immer so, ich will noch ein Bild einfügen, einen Alternativtext noch hinzufügen, ob ich mir dann selber so viel Mühe geben würde, wie nötig wäre.
Ja.
Dann gehe ich immer zu ChatGPT rüber, sag so hier, was denkst du denn, was das hier, was macht man Alternativtext? Und dann ist es oft schon ziemlich gut. Oder man nimmt den und dann passe ich den eben noch an. So, dann nehme ich das sozusagen als Grundlage.
Ja, genau. Also tatsächlich mache ich das auch manchmal, dass ich nicht weiß, wie ich was beschreiben soll. Und lass mal die KI so ein bisschen drauf los. Aber ich würde das nie irgendwie ungeprüft übernehmen. Könnte ja auch gefährlich sein, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe 10.000 Bilder in meinem CMS, ich lasse die KI drüber laufen, dann haben alle Bilder auf meiner Homepage Bildbeschreibung. Wer weiß, was die KI da reinmacht. Könnte ja auch Urheberrechtsverstöße sein, irgendwas Anstößiges, irgendwas, was komplett nicht da reinpasst. Das ist schon ein bisschen gefährlich an der Stelle. Und man tut den Nutzern auch wirklich keinen Gefallen damit. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Waschpulver bewerben will und die KI beschreibt munter die ganze Umgebung von diesem Waschpulverpackung, die da abgebildet ist auf dem Foto, dann kann ich es mir auch gerade sparen. Ne? Also, ja. Das, genau, aber das ist halt so ein Symptom dieser Sache, dass du Kontext brauchst, um irgendwie was Sinnvolles daraus zu bekommen. Und das ist generell bei Accessibility so, dass ja auch beim Testen sehen wir es halt, man braucht irgendwie Kontext, weil man dann entscheiden muss, okay, ist das jetzt hier so wie vorgesehen oder nicht? Also zum Beispiel gibt es eine Richtlinie, also ein Kriterium, das sagt, dass die Überschriften und die Beschriftung von Formularfeldern aussagekräftig sein müssen. Ja, ohne Kontext schwierig. Eigentlich ist das größere Problem an der Sache, wenn ich jetzt Entwickler bin und ich will meine Seite irgendwie barrierefrei machen mit AI, dann bin ich eigentlich am falschen Ende der Sache, weil Barrierefreiheit fängt schon vorne an in der konzeptuellen Phase, dass man an der Stelle schon die Nutzer berücksichtigt und da trifft man schon Entscheidungen, die sich auf die Barrierefreiheit von den ganzen Dingen auswirken. Und wenn ich dann am Ende so eine AI draufschmeiße, hilft mir das nichts mehr. Weil wenn ich vorne falsche Entscheidung treffe, dann ist die hinten, kann ich sie nicht mehr ändern. Und diese Tools können das halt nicht berücksichtigen. Die müssten halt, um richtig cool zu sein, müssten die einfach so den kompletten Kontext von dem Konzept, warum baue ich das so, was sollen die Nutzer hier machen, was sollen die Nutzer da, das müsste irgendwie alles in diesem Kontext von der AI sein. Und jede Entscheidung, die man irgendwie getroffen hat und alles, damit mal was richtig Cooles bei rauskommt. Wenn ich halt so ein generisches Tool habe, ist das einfach nicht drin.
Ja. Naja, theoretisch denkbar wäre, dass man den Prompt entsprechend ausschweifend schreibt.
Ja, oder irgendwie mit RAG irgendwie Dokumente reinlädt und so.
Ja, oder quasi im Zweifelsfall vielleicht einfach nur die User Story, die Beschreibung der User Story ist vielleicht auch schon gut.
Ja, aber die Sache ist, ne, man kennt das ja vielleicht. User Story gut geschrieben ist. Ja, nicht nur das. Vielleicht hat man die mal geschrieben, aber es hat sich geändert, aber die wurde nie geupdatet. Also, dann müsste halt die Dokumentation. Ja, man kommt
da nie so ganz raus.
Die Dokumentation müsste halt wirklich top sein. Mhm. Also, das ist alles so ein bisschen idealistisch an der Stelle.
Was würdest du, Hans?
Ich wollte das mal nochmal nachfragen, nämlich, also es gibt ja diesen Anwendungsfall, was wir eben gesagt haben mit den Bildern, man generiert halt irgendeinen Content für die Webseite, um accessible zu sein. Aber was ich mich frage ist, was gibt es denn vom Tooling her, also ich denke mir so, wenn man sich das Internet anguckt und dann die WCAG-Standards nimmt und die AI sozusagen diese beiden Welten übereinander legt, dann müsste sie ja theoretisch erkennen, okay, hier gibt es Patterns, die funktionieren und andere, die funktionieren halt nicht. Ja. Und ich denke mir, wenn ich dann so ein Modell auf meine Webseite anwenden kann, also irgendwie automatisiert meine Website untersuchen kann, dann müsste man doch eigentlich zumindest mal Hinweise in der Analyse bekommen, so, ey, hier funktioniert was nicht. Nicht, ich verbessere dir es mal und mache dir bessere Alttexte oder sonst was. Gibt es irgendwelche Tools, die funktionieren in diese Richtung, die bekannt sind?
Es gibt sicherlich Tools, die behaupten, das zu können. es ist halt, du kommst halt nicht aus diesem Kontextfalle raus. Mhm. Einfach, weil die AI halt nicht so gepolt ist, dass sie die wesentlichen Sachen in einem Bild erkennen kann, wenn sie keinen Kontext hat. Ne, die wird dir alles beschreiben, wenn du denen nicht sagst, fokussier dich auf dies und jenes.
Aber genau das meine ich ja nicht, ne? Ich meine nicht dieses generieren wir mal einen Alttext, sondern ich meine eher dieses generieren wir mal einen Report, was hier potenziell alles falsch sein könnte.
Ja, okay, ne? Aber das können ja die automatisierten Tools genauso. Also besser, würde ich auch sagen. Im Moment.
Besser? Wenn
die das, ja.
Okay. Weil das ist ja die spannende Frage für mich. Du hast ja vorhin gesagt, wir können irgendwie 30% oder wie viel auch immer mit einem automatisierten Tool erkennen an Dingen, die halt nicht gut laufen. Und jetzt denke ich mir halt so, ja, aber wenn man halt diese Masse an Daten ja zur Verfügung hat und sozusagen ein Tool, was all das, was so ein automatisiertes Tool macht, eh schon kann, aber obendrauf halt noch mehr Kontext, also die AI kann nun mal mehr Kontext von meiner Webseite verstehen und kann dadurch natürlich eine andere Bewertung vornehmen und kann sehen, okay, hier ist wohl ein Button, aber der hat keinen Roll-Button oder kein das altmodische Button-Element verwendet, keine Ahnung, oder einen Link. Ja? Und da kann man vielleicht einen Hinweis geben oder über User-Analyse-Daten, ne? Wie klicken meine Benutzerinnen sich über die Website und darüber finde ich heraus, was ist sozusagen eigentlich der Happy Path und kann ich den auch gut abbilden mit unterschiedlichen Einschränkungen als Benutzerinnen und Benutzer wie Keyboard-Navigation beispielsweise.
Ja, nur kurz, also diese automatisierten Tools, die es jetzt gibt, die gibt es ja schon Jahre. Die Algorithmen da drin sind ja erprobt. Und die liefern dir auch recht selten dann irgendwie False Positives. Und das hast du mit der AI einfach nicht. Also wenn jetzt nur die AI darauf loslässt, dann ist halt diese Gefahr wirklich real, dass du da irgendwie komisch, also zum einen, dass sie sagt, das ist okay, wenn es nicht okay ist. Oder dass sie sagt, hier ist ein Problem, wo gar kein Problem ist. Das ist einfach, weil die hat diese Algorithmen nicht. Also ich denke, was sinnvoll ist, diese Tools einsetzen und dann obendrauf noch irgendwie AI laufen zu lassen. Und das machen die Toolhersteller jetzt auch. Genau das, was du eben gesagt hast mit diesen, wir schauen mal, was die Nutzer da machen und dann kann die AI da drüber gehen und so. Daran arbeiten die gerade. Und die arbeiten auch daran, dass die AI irgendwie so Bilderkennung drauf loslässt und erkennt so, hier, das sollte ein Menü sein. Wieso ist das semantisch kein Menü? Nutzer, hier, guck mal. Also, Entwickler.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Also die, genau, dass die ja durch die Bild, also dass die Bilder so gut sozusagen zerlegen können, dass sie so eine Assoziation dann auch aufmachen können.
Ja, genau. Genau. Aber ich würde tatsächlich diese automatisierten Tools weiterhin als Baseline behalten, weil die wirklich auch, wie gesagt, zuverlässig sind. Also du kannst versuchen, mit der AI obendrauf noch was zu machen, aber ohne da jetzt ein spezielles Tool für Accessibility zu verwenden, wird es schwierig. Also ich will jetzt nicht einfach ChatGPT obendrauf machen und dem alles glauben, das wäre, glaube ich, dir recht. Ja. Würde, glaube ich, einfach nur Arbeit generieren an der Stelle.
Ja, nee, es müssen schon dedizierte Tools sein, ne? Tools, die wirklich sich mit, also die genau diese Algorithmen halt kennen und sich halt auf Accessibility spezialisiert haben. Ansonsten macht es halt keinen Sinn, weil du willst ja nicht unbedingt Content generieren für deine Website, sondern du willst ja einen Tool. Aber das Riesenproblem, was ich auch sehe, was du sagst, ist halt, wir wissen halt nicht, was die Qualität des Outputs ist. Ne? Ja. Also mit welcher Confidence werden denn dann irgendwelche Recommendations gegeben von dieser AI, die halt irgendwie, keine Ahnung, sagt, ja, hier stimmt der Contrast nicht, dass okay, das kriegt man vielleicht noch hin und da ist dann irgendwie 99%ige Confidence, aber bei anderen Themen wie jetzt diese Bildbeschreibung passt nicht, wie hoch kann da denn die Confidence sein, wenn so eine AI vielleicht gar nicht den kompletten, wir haben ja eben die Beispiele angesprochen, Kontext da halt kennt einfach. Ne?
Ja, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, um diesen Confidence zu berechnen und was halt auch irgendwie ist, dass du jetzt die Ergebnisse von der AI dann mit einer zweiten AI überprüfst und so weiter, da gibt es ja ganz wilde Techniken. Ja. Da kann man sich definitiv austoben. tatsächlich, ich bin so ein bisschen in der Position, ich warte jetzt mal ein bisschen, was diese Toolhersteller da an der Stelle machen, weil die haben Erfahrung mit der Sache. Die machen das seit Jahren. Ja, ich meine, vielleicht kommt morgen das neue coole AI-Tool für Accessibility, das richtig cool ist. Aber ich würde einfach die Sache bei den Leuten erwarten, die mit dem Accessibility schon ein paar Jahre unterwegs sind, vielleicht eher als das neue AI-Startup. Aber das ist halt so, ja.
Ja, mega cool, dass die dran arbeiten, zumindest das zu integrieren. Und ich meine, manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, ne? Ich nehme jetzt mal Sentry als Beispiel, die halt irgendwann angefangen haben, die halt die Möglichkeit zu bieten, okay, sie haben erkannt, hier ist irgendwie ein Bug, der ständig aufpoppt. Ich bin mit dem Code verbunden und biete dir einen potenziellen Fix an, der halt diesen Bug eventuell fixen könnte, ja. Und sowas ist ja, klar kann man das nie 1:1 verwenden, aber mit Review und sich angucken und vielleicht ein bisschen anpassen, bringt das halt einen krassen Mehrwert, weil du dich überhaupt kognitiv gar nicht damit initial beschäftigen musst, wo fange ich denn jetzt an, meinen Bug im Code zu suchen, ja. Und das ist halt etwas, wenn man halt sowas schon mal für Accessibility auch hat, ne, dass man sagen kann, okay, guck mal, das Tooling hat dir jetzt schon hier 15 Sachen vorgeschlagen, die du machen kannst. Jetzt sagt sie noch, ach übrigens, deine Benutzerinnen und Benutzer sind ständig auf dieser Seite unterwegs, also kriegst du schon mal eine Priorisierung hin. Mega cool. Ja, also das ist auch ein Thema, was ich auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, die richtige Priorisierung. Ja, es gibt Dinge, das sind halt low-hanging fruits irgendwie, die kriegst du schnell halt rein in den Code, ja. Du kannst es vielleicht, keine Ahnung, jetzt dieses typische, es ist ein Button, aber du hast ein Div verwendet, das ist relativ schnell gefixt, aber ich sag mal jetzt, ich arbeite für ein Unternehmen, wo halt Video irgendwie das Hauptthema ist, was Benutzerinnen und Benutzer verwenden, so, und da halt Untertitel an den Start zu bringen, für alles ist halt kein triviales Thema, sagen wir mal so. Im Vergleich zu, gut, da ist es aber auch relativ obvious, da braucht mir keine AI sagen, dass das Thema Subtitle vielleicht ein bisschen wichtiger, aber trotzdem komplexer wird, als den Button zu verändern, das würde ich selber auch noch hinbekommen. Aber ich hoffe, es kommt drüber, in welche Richtung ich da argumentieren wollte.
Ja. Trotzdem ist natürlich, auch wenn du das Tool jetzt benutzt, wird dir das Tool ja sagen, du musst das und das hier ändern, aber trotzdem musst du ja verstehen, was du ändern musst und warum du das ändern musst. Also es wird dich, du musst dich schon noch ein bisschen mit Barrierefreiheit beschäftigen, auch wenn das Tool dir coolere Sachen sagen kann.
Ich glaube, es macht es halt einfach, also einfacher und schneller, dass man alles versteht. Gerade wenn man jetzt noch nicht auf dem Level ist, wie jetzt beispielsweise du oder andere Kolleginnen und Kollegen, die halt irgendwie sich sehr gut in dem Thema auskennen, ja. Sondern man halt, und das sehe ich bei uns in den Teams häufig, dass wir halt erstmal ein Basiswissen aufbauen müssen zum Thema Accessibility. Und vieles funktioniert dann auch schon irgendwie, weil man als Benutzer selber ja vielleicht auch mal durchtappt irgendwie oder so sein Formular benutzen möchte. Aber Accessibility-Tree-Testing ist dann vielleicht doch nicht so das tägliche, womit man sich bisher beschäftigt hat, und dazu muss es halt übergehen. Und das ist auch so irgendwie ein Stück weit der Takeaway, den ich jetzt auf jeden Fall so, also das, was ich halt so mitgenommen habe von dem, was wir jetzt besprochen haben. Du musst ja eigentlich Accessibility ganz normal in deinen Testing-Cycle wie alles andere auch einfach einplanen.
Richtig.
Von A bis Z für jedes Feature und immer wieder laufen lassen.
Ja. Genau, und irgendwann geht dir das in Fleisch und Blut über und dann ist es auch nicht mehr, denkst du nicht mehr groß drüber nach.
Ja.
Es ist einfach, ich weiß nicht, wie, es ist halt so ein Thema wie Performance oder Security, wo du halt immer so, es ist halt so, das durchzieht sich durch alles durch, man muss es immer mitdenken und
ja. Ist eigentlich ein mega guter Vergleich, ne? Also Performance guckt man dann immer nach, weil man hat ja schon gecheckt, dass irgendwie die Abschlusszahlen irgendwie höher sind, wenn man sich darum bemüht, dass irgendwie die Website schneller funktioniert.
Ja.
Security liegt auch irgendwo auf der Hand, ne?
Ja, aber da gibt's halt auch so Pattern, die man sich dann irgendwie im Laufe der Zeit angewöhnt, dass man so denkt, okay, ich mache das lieber so und so, weil das ist performanter und oder ich mache dann das lieber so und so, dann ist es barrierefrei. Dann ist es ja eigentlich dasselbe.
Ja.
einfach in den Engineering-Prozess einweben, von vorne bis hinten.
Genau.
Ja, das ja eh, war ja immer schon so, ne? Alles, was man so in Step 2 erst fixen will, das funktioniert einfach nicht.
Ja, und es ist dann auch mehr Aufwand. Das
auch, genau. Security und Performance auch.
Ja.
Es ist immer schwierig. Ja, cool. Aber das war doch auch ein schönes Fazit, das ihr beiden da gezogen habt. Genau, weil wir sind, würde ich sagen, so haben einen guten Rundumschlag hingelegt, oder?
Ja.
Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
Wenn, dann wird es mir später auffallen.
Wie das immer ja. So ist. Genau, ich habe, oder du hast ein paar Links reingeschmissen, ich habe auch noch ein paar Links hinzugefügt und Stichworte aufgeschrieben, was wir noch verlinken werden. Ich werde auch mal nach einer Quelle für Bookmarklets googeln, vielleicht kann ich dann auch noch einen Link auftreiben und den reinwerfen. Und was wir auch verlinken werden, ist natürlich also die Kontaktwege, um dich zu erreichen. Wenn HörerInnen Fragen haben oder wenn man dich als Consultant buchen möchte, oder?
Ich bin kein Freelancer. Man Deine kann mich über meine Firma buchen. Genau, ja, aber natürlich, ja, ich erzähle sehr viel gerne über Barrierefreiheit. Ja. Darüber kann man mich kriegen.
Ja, cool. Genau, und natürlich auch dein Automated Accessibility Testing GitHub
Repo. Ja.
Sehr cool. Liebe Anna, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Das war sehr erkenntnisreich. Genau. Und liebe Grüße nach Mettmann.
Danke.
Liebe Grüße nach Köln an Hans.
Danke, danke. Zurück und auch vielen Dank von mir.
Genau. Und danke den HörerInnen fürs dranbleiben und hoffentlich interessiert zuhören. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Wo es noch, ich glaube, ein letztes Mal in unserem Accessibility, weiß ich nicht, Sprint, um ein solches Thema gehen wird.
Ja.
Genau.
WCAG-Anforderungen lesen und verstehen.
Ah.
Genau, das hatten wir ja eben so, hatten wir das auch so ganz bisschen auch angerissen, genau. Und da können wir dann nochmal in die Tiefe gehen.
Ja, viel Spaß.
Alles klar. Dankeschön. Dann macht's gut, ihr zwei. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.